Das ist der Podcast Paul Klees Playlist des Zentrum Paul Klee. Paul Klee war Maler, aber er war auch Musiker. Er hat Geige gespielt, im Orchester, im Streichquartett und mit seiner Frau Lilly, die Pianistin war. Zeitgenossen sagen, er habe gut gespielt, aber das wissen wir eigentlich nicht. Es gibt keine Aufnahmen von ihm. Naja, immerhin wissen wir, was er gerne gespielt hat und auch, was er gerne gehört hat. Und wir wissen auch, dass er ab und zu mit spitzer Feder Konzerte kommentiert hat. All das und noch viel mehr will ich Ihnen in loser Folge ein bisschen näher bringen. Ich bin Marianne Keller, die Leiterin des Archivs im Zentrum Paul Klee und das ist der Podcast Paul Klees Playlist. In dieser Folge Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven. Endlich kam wieder einmal mein Mozart an die Reihe mit einer ganz herrlichen Sinfonie, S-Dur Nummer 39, und er ist wirklich der Alte geblieben, freilich im Sonntagsstaat. Alles blank, Schabot wohl geordnet, Puder nirgends abgestreift, ein ganz zierliches Rokokomännchen. Und gerade das ist das Schöne an ihm, dass er uns weder unangenehm überrascht, noch kopfschüttelnd bereitet wie dieser launische Trotzkopf, dieser Herr Beethoven. Das schrieb Paul Klee im Winter 1898 aus München an seine Eltern in Bern. Mozart zählte eindeutig zu Klees Lieblingskomponisten. Klaviertrios, Streichquartette und Quintette hat er vermutlich fast alle gespielt und auf Platte hat er Aufnahmen von Opernarien, Sinfonien und Kammermusikwerken. Und wenn auf Bühnen der Opernhäuser Mozart aufgeführt wurde, war Paul Klee mit Sicherheit dort anzutreffen. Als Jugendlicher lernte Paul Klee Mozart im Geigenunterricht kennen. Sein Lehrer war ein hervorragender Musiker, Konzertmeister im Bernischen Orchesterverein und erster Geiger in einem Streichquartett. Und er prägte Klees Art und Weise zu spielen. Zeitgenossen berichten von Klees kraftvollem Ansatz und der rhythmischen Präzision. Langsame Sätze soll er sehr klangvoll und innig gespielt haben, immer bedacht auf eine gute Intonation. Klee bezeichnete seinen Lehrer später auch als die führende Hand ins gelobte Land der Klassizität. Das war der Anfang der Ouvertüre zu Mozarts Oper «Le nozze di Figaro». In den Konzertsälen in Bern und München wurde vor gut 100 Jahren zwar ab und zu Mozart gespielt, aber die Sinfonien standen selten auf dem Programm. Zu hören waren vor allem Ouvertüren, Solokonzerte oder Arien. Die Orchester konzentrierten sich auf das romantische Repertoire und ließen die Klassik außen vor. Kammermusik hingegen wurde rege gespielt, in Konzerten und natürlich auch in Hauskonzerten, die damals zur üblichen Freizeitbeschäftigung gehörten. Und so entwickelte Paul Klee bald ein feines Gespür für die formalen Aspekte, die Mozarts Musik so besonders machen. Nach einem Besuch des Königlichen Hoforchesters in München schrieb er an seine Eltern: «Mozart phrasieren, das können Sie einmal nicht. Es gebe nur einen, dem das im Moment gelinge, der Dirigent des Gewandhausorchesters Leipzig.» Damit meinte er Karl Reinicke, selbst auch Pianist und Komponist und einer der ersten Musiker, der die originalen handgeschriebenen Partituren studierte und weitere Quellen recherchierte. Heute meinen wir damit die historisch informierte Aufführungspraxis. Vor 100 Jahren war das eine große Ausnahme. Reineckes Ziel war es, den ursprünglichen Notentext möglichst genau umzusetzen und ertönen zu lassen. Wesentliche Merkmale waren ein stabiles Tempo und eine präzise Gestaltung der Melodien und der Begleitung. Für Klee war diese Aufführungspraxis um 1900 offenbar bereits selbstverständlich, aber in Konzerten hörte er es bei weitem nicht immer so. Über Eugène Ysaÿe, einen der Stars unter den Geigen um 1900, äußerte er sich nach einem Konzert einmal so: «Die Mozart-Sonate in A-Dur 6/8 hat er mit all seinem Können glücklich umgebracht. Kein sicheres Zeitmaß, Willkür über Willkür, im Andante Sehnen und Sterben.» Mit der Instrumentalmusik war Klee also mehr als kritisch. Wenn es um die Inszenierungen der Opern geht, sah es in München hingegen anders aus. Hier war er begeistert von der lebendigen Darstellung auf der Bühne, von Ausstattung und Dekoration, die sich an den Aufführungsbedingungen zu Mozarts Lebzeiten orientierten. Wie Paul Klee Eindrücke aus Opernbesuchen verarbeitet hat, erzähle ich in einer anderen Folge dieses Podcasts. Und ich kann jetzt schon sagen, bei aller formalen Korrektheit für die Musik hat er sich auf äußerst unterhaltsame Weise auch künstlerisch mit Mozart auseinandergesetzt. Was Mozart für Paul Klee so besonders machte, beschrieb er 1904 seiner Verlobten Lili so. Psychologisch nicht so kontrastreich, besonders nach dem Düstern hin nicht über Wehmut hinaus. Nach dem Hellen übermütig, klare Größe als Grenzen, in allem Stabilität und konsequent, keine Nerven, Trauer ist selten. Zerrissenheit, Konflikt kommt nicht vor. Was meine Auffassung des formalen Teils betrifft, kann ich sie durch den Begriff Korrektheit kurz charakterisieren. Ein einheitliches, ruhiges Tempo und desgleichen Dynamik schreibt die im psychologischen Teil angegebene Stabilität und Konsequenz vor. An dieser Überzeugung und Haltung änderte sich in den folgenden Jahren nur noch wenig. In den 1920er Jahren hätte er bestimmt die Aussage des österreichischen Dirigenten Felix Mottl zugestimmt, der sagte: Ich habe nie recht verstanden, warum man bei ihm, das heißt bei Mozart, nur von Heiterkeit und der gewissen Schönheit spricht. Es schien mir, als glaube man, dass Mozart nur die Oberfläche der Erscheinungen berührt habe. Er war aber der tiefste und innigste Mensch, der je gelebt hat. Es gibt eine Wehmut in der Heiterkeit, einen Schmerz in der Freude, der die Menschen in die Höhen führt, von denen nur die Göttlichen zu uns armen Sterblichen sprechen können. Auf dieser Höhe stand Mozart. Wir dürfen also nicht nur von Heiterkeit und absolut musikalisch Schönem sprechen, sondern wir müssen von himmlisch Unbegreiflichem, großartig Schönem sprechen, wenn wir von Mozart reden. Auch der italienische Komponist und Pianist Ferruccio Busoni, über ihn erfahren Sie dann mehr in einer anderen Folge des Podcasts, vertrat vor gut 100 Jahren die Haltung, dass Mozart über Licht und Schatten verfüge. Ein Licht, das aber nicht wehtut, und eine Dunkelheit, in der man immer noch Umrisse erkennen kann. Paul Klee formulierte es so: Denn er, Mozart, hat in der tragischsten Situation noch einen Witz bereit. Er vermag in der heitersten eine gelehrte Falte zu tragen. Und um 1930 berichtete er Lili nach einem Konzert in Dessau über die Jupiter-Sinfonie von Mozart: Über das Werk kann man nicht reden. Es ist die letzte Höhe der Kunst und das Finale ist letztes Wagnis. Ein schicksalshafter Satz für die weitere Musikgeschichte. Mozart war tatsächlich Klees Lieblingskomponist. 63 Schallplatten mit Mozart-Werken sind im Archiv des Zentrum Paul Klee aufbewahrt und dazu kommen noch über 100 Notenhefte. Allerdings können wir nur bei 6 mit Sicherheit sagen, dass sie Paul Klee gehört haben. Sie haben eine Unterschrift auf dem Titelblatt oder weisen Einträge auf, die von Paul Klees Hand stammen. Zahlreiche Klaviersonaten und Konzerte sind wohl von Lili Klee gekauft worden. Ob zum eigenen Spielen oder als Literatur für ihre Schülerinnen und Schüler, sei dahingestellt. Es gibt auch mehrere Klavierquartette mit separaten Noten für die Instrumentalstimmen, daneben aber auch reine Klavierauszüge von Opern, wie zum Beispiel die Erführung aus dem Serail oder Don Giovanni. Eine ansehnliche Menge an Musik von Mozart also. Da kann Ludwig van Beethoven bei weitem nicht mithalten. Obwohl Bach, Mozart und Beethoven immer in einem Atemzug genannt werden, wenn das Thema Klee und Musik auftaucht. Natürlich kannte Klee Beethoven, er hat auch einiges gehört und vieles gespielt. Im Notenarchiv gibt es zahlreiche Violinsonaten, 3 Violinkonzerte, Duos für Geige und Cello und mehrere Streichquartette zu entdecken. In einigen Werken hat Klee auch Bogenstriche und Dynamik eingezeichnet. Vermutlich hat er diese Stücke während seiner Jugendzeit im Unterricht so richtig durchgearbeitet. Später berichtete er seinen Eltern aus München regelmäßig, welche Stücke er gehört oder gespielt hatte, aber inhaltlich sagte er wenig dazu. Immerhin erfährt man von einem Hauskonzertabend im März 1900, an dem Klee mit Lilli Stumpf zwei Romanzen von Beethoven vorgespielt hatte. Die F-Dur machte Sensation, schrieb er seinen Eltern. Der Anfang der Violinromanze Nummer 2 von Ludwig van Beethoven. Klee hatte dieses Stück in einer Fassung für Geige und Klavier an einem Hauskonzert gespielt, und dass er sich als Hörer mit Beethoven manchmal schwer tat, geht aus einem Brief hervor, den er Lilli im November 1901 aus Rom schrieb. Er hörte dort die 7. Sinfonie und schien sie zum ersten Mal richtig zu verstehen. Der Gehalt des letzten Satzes trat zum ersten Mal klar vor mich durch die geradezu taumelhaft temperamentvolle Ausführung und durch die Farbenpracht des sinfonischen Klanges. Es sind Orgien, die hier gefeiert werden. Sonst überraschen mich prachtvolle kurze Schläge, die hier mit einer an Unwillen grenzenden Energie geschehen, und orgelartige Schwellungen der Bläser, die sich am richtigen Ort sehr belebend ausnehmen. Der Einsatz der Cello im zweiten Satz war mir von jeher bekannt als eine Stelle, wo einfach alles aufhört. Im Übrigen, fuhr Paul Klee fort, ist meine Begeisterung für dieses Werk neu. Ich habe es erst jetzt verstehen gelernt, wie ich mir mit Beethoven gar oft schwer tue. Zu dieser Sinfonie bin ich nun zuletzt herangereift. Aber das kann ich dir sagen, jetzt sehne ich mich nach einem Mozart. Paul Klee spielte sein ganzes Leben lang sehr gerne und regelmäßig Streichquartette, und dort gehörten Beethovens Werke durchaus zu seinem Standardrepertoire. Auch nach seiner Rückkehr nach Bern traf er sich mit Freunden zur Kammermusik. Am 1. Juli 1935 berichtete er Lilli, dass endlich der mehrfach verschobene Cis-Moll-Abend bei Lothmar stattgefunden habe. In der Schallplattensammlung der Familie Klee ist dieses Streichquartett von Beethoven ebenfalls vorhanden. Rund 40 Minuten Musik auf 5 Schellackplatten gepresst, die Klee geschenkt bekommen hatte. Auf dem inneren Umschlag des Albums steht die Widmung F und O Lothmar, ihrem Freunde Paul Klee zum 18. Dezember 1939. Ein Geschenk also von seinem Freund Fritz Lothmar und dessen Frau Olga zum 59. Geburtstag. Gespielt wird das Stück vom Busch-Quartett, einem der besten Streichquartette der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem dritten Satz dieses Quartetts. Ja, Paul Klee spielte sehr gerne Beethoven, aber Mozart hat ihn alles in allem deutlich mehr berührt. Insbesondere die Opern haben ihn sein Leben lang begeistert, aber dazu mehr in einer anderen Folge dieses Podcasts. Das ist der Podcast Paul Klees Playlist des Zentrum Paul Klee. Für die Technik verantwortlich ist Mario Reinhardt, ich bin Marianne Keller.